Alle paar Jahre lese ich To the Lighthouse von Virginia Woolf, um es dann überall glühend weiter zu empfehlen. Genau, diese Art von Empfehlung, die einen vor hilfloser Überschwänglichkeit fast überschwappen lässt. Manchmal ergießt sich der Lesereffekt dann in Floskeln oder mehr oder weniger pathetische, leicht übergriffige Aufforderungen. Das ist ein Meisterwerk, das musst du unbedingt lesen. Oder ich lese das Buch nun schon zum dritten Mal. Oder ich würde es am liebsten gleich nochmal lesen. Womit man vielleicht einfach sagen will, dass man mit diesem Buch nicht fertig wird. Und zwar nicht, weil man es noch nicht verstanden hätte, einem also rational etwas fehlt, sondern weil es einen jedes Mal aufs Neue affektiv überschwemmt. Dieses Mal will ich etwas aus dieser Schwemme bergen. Nicht zuletzt, weil das mir erlaubt, noch ein wenig im Buch zu bleiben. Und dabei gehe ich nicht literaturwissenschaftlich vor. Ich bin mir sicher, es gibt mehr als einen Meter Regalbreite an Sekundärliteratur zu diesem berühmten Text. Vieles davon sicher sehr gut. Allerdings habe ich nichts davon gelesen. Ich gehe wie immer philosophisch und psychoanalytisch vor. Das heißt, im Hintergrund steht eine philosophische Frage. In diesem Fall vielleicht sogar die philosophische Frage, die genauso gewichtig wie selbstverständlich ist, sodass man sie manchmal wieder vergisst. Neulich stieß ich allerdings mal wieder darauf, nämlich bei Christoph Menke. In seinem Buch Kraft, erschienen 2008, erinnert Menke daran, dass die philosophische Frage schon bei den Griechen die Frage nach dem guten Leben ist, also die Frage nach der Lebensweise. Und mit To the Lighthouse will ich heute zwei Figuren vorstellen, die sich beide diese Frage stellen, aber auf unterschiedliche Weise. Da ist einerseits Mrs. Ramsay, die achtfache Mutter und Ehefrau des Philosophen Mr. Ramsay. Als Gastgeberin der Gruppe aus Familienmitgliedern, Freunden und Studenten ihres Mannes, die sich alle im Sommerhaus der Familie zusammenfinden, ist sie die zentrale Figur der Geschichte. Und dann ist da noch die jüngere Lily Briscoe, eine unverheiratete Malerin, die im Geschehen so mitläuft, den Ort und die Menschen liebt, aber eigentlich vor allem Zeit vor der Leinwand verbringen will. Mrs. Ramsay würde Lily Briscoe am liebsten verkuppeln, weil sie der Auffassung ist, dass es zum Leben eben dazugehört, dass man heiratet und Kinder kriegt. Lily Briscoe muss über Mrs. Ramsay deshalb manchmal herzlich lachen. Aber manchmal kann sie sich dieser unerschütterlichen Überzeugung auch nicht ganz entziehen. Man merkt sofort, es geht um zwei Figuren, die zwar sehr anders in der Welt sind, aber trotz aller Unterschiede keine Antagonistinnen sind, sondern freundschaftlich und liebevoll verbunden. Das ist also heute mein Thema. Es geht um das gute Leben. Genauer, darum, wie das moderne Subjekt diese Frage nach dem guten Leben zu beantworten versucht. Denn ich habe die Vermutung, dass sich hier etwas verschoben hat. Während es früher darum ging, zu beantworten, was das gute Leben ist, stellt sich für das moderne Subjekt die Frage nach dem Sinn des Lebens. Wenn also die Antike ethisch-teleologisch fragt, sei es nun durch eine Ausrichtung auf das Gute als transzendente Kategorie wie bei Platon oder dem Erreichen der selbstgewählten Zwecke wie bei den Stoikern. Wenn also die Antike ethisch-teleologisch fragt, dann fragt das moderne Subjekt existenziell hermeneutisch. Wer bin ich? Was bedeutet das alles? Wozu das Ganze? Doch darüber hinaus, so meine These, ringt es mit dem Leben selbst. Mit dem eigenen Leben als Sinneinheit, ja, aber auch mit dem Leben als Kraft oder Trieb. In der philosophischen Frage nach dem guten Leben hat sich also der Fokus vom Prädikat gut hin zum Leben selbst verschoben. Das moderne Subjekt muss aushalten, dass der Sinn des Lebens irgendwie das Leben selbst sein soll. Das ist der Rahmen. Dafür lese ich To the Lighthouse mit Christoph Menkes eben schon erwähnten Buch Kraft und dem Folgebuch Die Kraft der Kunst. Vorab muss ich aber vielleicht etwas zu Menkes Subjektbegriff sagen. Für Menke ist das Subjekt ein Könner, das sich selbst hervorbringt, indem es übt. Heute würde man wahrscheinlich sagen, indem es an sich arbeitet. Doch in seinem Können gibt es immer etwas, das darüber hinausschießt. Etwas, das nicht Können ist, das keine Formen hervorbringt, aber dennoch drängt und formiert. Dieses Etwas nennt Menke Kraft. Und die Kraft spaltet das Subjekt. Ein gespaltenes Subjekt. Klingt das nicht nach dem Subjekt der Psychoanalyse? Wir werden sehen. Aber nochmal zurück zum Anfang. Das, was ich eben beschrieben habe, also meine affektive Überschwänglichkeit, die beinahe überschwappt, ist Ausdruck einer ästhetischen Lust. Was mich immer wieder zu To the Lighthouse zurückzieht, ist ein ich weiß nicht was, das sich gedanklich nicht ganz aufschlüsseln lässt. Deshalb werde ich auch nicht damit fertig. Und Christoph Menke versucht, die ästhetische Lust ernst zu nehmen. Die ästhetische Lust erinnert uns daran, dass das Subjekt auch Mensch ist. Also, dass es nicht nur ein Könner ist, sondern Empfindungen hat. Empfindungen, die sich dem Begrifflichen und damit der Kontrolle entziehen. Dieser Unterschied ist Menke wichtig. Mensch und Subjekt sind nicht das Gleiche. Daher übrigens auch das Programm, das sich im Untertitel ankündigt. Menke versteht seine Ästhetik als Anthropologie, also als Lehre vom Menschen. Das Subjekt ist zunächst Mensch, das heißt von undurchsichtigen Kräften bewegt, die dann erst im nächsten Schritt zu sozialen Praktiken kultiviert werden. Allerdings nicht restlos. Egal wie reflektiert wir sind, wie sehr wir an uns arbeiten, in der Lust werden wir daran erinnert, dass wir uns nie komplett durchschauen. Wir können nämlich nicht steuern, was uns anrührt. Klar können wir unseren Geschmack kultivieren, uns bilden und so weiter. Aber was uns wirklich ästhetisch bewegt, das ist von einer anderen Ordnung. Das haben wir einfach nicht im Griff. Vielleicht reagiere ich deshalb so allergisch, fast wütend, wenn man mir vorzuschreiben versucht, was ich fühlen soll. Begleittexte in Ausstellungen zum Beispiel, in denen steht, was die Arbeiten angeblich in einem auslösen. Vielleicht gibt es diese Texte aber genau aus diesem Grund, weil es nämlich etwas unheimlich ist, dass wir nicht steuern können, was uns gefällt. In der ästhetischen Lust geht es nach Menke also weder um die Befriedigung eines Bedürfnisses noch um die Verwirklichung eines Zwecks. Mit Freud könnte man sagen, es ist eine Lust jenseits des Lustprinzips. Sie zielt nicht auf Befriedigung, auf eine Herabsetzung der Spannung, sondern, Zitat von Menke, die ästhetische Lust ist die Lust an der Nichtbefriedigung oder der Nichtverwirklichung, am Zerbrechen des Nützlichen und am Scheitern des Guten. Die ästhetische Lust ist die Lust an der Negativität gegenüber der durch die Vermögen definierten Subjektivität. Zitat Ende. Das heißt nicht, dass wir immer nur faszinierend finden, was wir nicht beherrschen oder nicht verstehen. Aber wenn wir etwas faszinierend finden, dann weil wir es nicht ganz beherrschen oder nicht ganz verstehen. In unserem Können, in unserem Vermögen läuft noch etwas anderes mit. Das zeigt uns die ästhetische Lust. Und das hat Folgen. Denn seit die Ästhetik in der Philosophie als eigenständiges Feld aufgetaucht ist, und Menke zeichnet diesen Prozess philosophiegeschichtlich nach, wobei er im 17. Jahrhundert mit René Descartes beginnt, also seitdem die Philosophie beginnt, das Sinnliche wirklich ernst zu nehmen, kämpft sie mit sich selbst. Zitat: Das ist der Streit, der das Feld der Ästhetik von ihrem Beginn an spaltet. Ob das innere Prinzip der Bewegung, in der sinnliche Vorstellungen hervorgebracht werden, als Vermögen kognitiver Praktiken oder als Kraft unbewussten Ausdrucks zu denken ist. Ein Streit, der seit der Erfindung der Ästhetik die Philosophie spaltet. Zitat Ende. Die Erfindung der Ästhetik hat also die Philosophie als Ganzes transformiert, sagt Menke. Warum? Geht es in der Ästhetik nicht irgendwie um das Schöne oder um Kunst oder sowas oder Geschmack? Also alles schön und gut, aber ist das denn so wichtig? Und wieso überhaupt Erfindung? Gab es Ästhetik nicht schon immer? Schon. Aber die Besonderheit ist, dass ab Descartes die Ästhetik als das Feld des Sinnlichen und damit als ein eigenständiges Feld bestimmt ist und nicht mehr der Kunst oder der Metaphysik zugeschoben wird. Und wenn die Ästhetik das Feld des Sinnlichen ist, dann baut alles andere darauf auf. Denn wir sind nun mal zuerst sinnlich in der Welt, bevor wir irgendwas lernen. Das heißt für Menke, dass die Ästhetik nicht einfach die Erweiterung der Philosophie um ein neues Gebiet ist, sondern der Beginn der modernen Philosophie. Die Ästhetik ist die Bedingung für die Erschaffung des modernen Subjekts. Eines Subjekts, das sich insofern vom Menschen unterscheidet, als dass es durch beständige Arbeit an sich selbst seine menschliche Natur in den Griff bekommt. Es lernt, übt, bildet sich. Das sinnlich Verworrene der menschlichen Natur ist damit natürlich nicht weg. Menkes Punkt ist, dass das Subjekt von vornherein gespalten ist. Nicht nur, weil es seine menschliche Natur natürlich nicht los wird, der feuchte Traum aller Posthumanisten, sondern weil das Subjekt nur als diese Spaltung funktioniert. Der Widerstreit zwischen Können und Nicht-Können, zwischen Vermögen und Kraft, das ist das moderne Subjekt. Und somit wird klar, was Menke sagen will. Das moderne Subjekt ist das ästhetische Subjekt. Um es nochmal zusammenzufassen. Die Ästhetik ist für Menke zwar einerseits die Urszene der modernen Philosophie, aber andererseits auch die Szene ihrer Spaltung. Das bedeutet, es gibt nicht eine Ästhetik, sondern zwei. Erstens die Ästhetik des Vermögens und zweitens die Ästhetik der Kraft. Um diese beiden Begriffe, Vermögen und Kraft, dreht sich bei Menke alles. Die beiden befinden sich in einem ständigen Widerstreit. Der wesentliche Unterschied ist, dass das Vermögen zielgerichtet und normativ ist, während die Kraft keinen Zweck und keine Norm kennt. Wieso normativ? Das Vermögen verwirklicht ein allgemeines, das heißt eine allgemeine Form. Das sieht man ganz gut am Sprachvermögen. Eine Sprache zu lernen bedeutet, allgemeine Formen und Regeln, also Vokabeln, Grammatik etc., in einem besonderen Kontext anwenden zu lernen. An diesem Beispiel wird auch klar, dass das Vermögen immer eine soziale Praxis ist. Eine individuelle Sprache, die nur von einer Person gesprochen wird, macht keinen Sinn. Oder wenn, dann nur als Karikatur oder Kommentar auf die Sprache. Sprache selbst ist aber sozial. Das heißt, wir beziehen uns auf ein Allgemeines, das uns mit anderen verbindet. Und das muss man üben. Die Laute, die ein Kind von sich gibt, werden erst durch sehr viel Übung zu verständlichen Worten und Sätzen. Das Sprachvermögen, sprechen zu können, ist der Vollzug dieser erlernten Fähigkeit, deren Lernen nie ganz abgeschlossen ist. Denn selbst in der eigenen Sprache kennt niemand alle Wörter, Wortkombinationen und Redewendungen. Das Soziale wird durch diesen individuellen Bezug auf eine allgemeine Form in der Tätigkeit ständig verwirklicht. Und die Kraft, wo ist die? Naja, das Interessante ist ja, dass jedes Kind von Anfang an auch Laute von sich gibt, die nicht auf ein Bedürfnis zurückzuführen sind. Laute, die gar nichts wollen, also formlose Laute. Es gurgelt, quietscht, brabbelt. Warum macht es das eigentlich? Weil es Sprechen üben will? Das wäre ja absurd, es hat ja noch gar keinen Begriff vom Sprechen. Nein, anfangs brabbelt das Kind, um zu brabbeln. Es gibt einen Drang, Laute von sich zu geben, auch wenn keine Worte, also keine Formen daraus werden. Diesen Drang, der vorsubjektiv ist, also noch kein Maß und keine Norm verwirklicht, aber die Bedingung dafür ist, dass ein Vermögen eingeübt werden kann, diesen Drang nennt Menke also Kraft. Die sinnlichen Kräfte wirken von selbst. Sie sind nicht vom Subjekt kontrolliert oder geführt, sondern unbewusst. Die Kraft bringt zwar Ausdrücke hervor, die aber nicht zu Form werden, sondern mit dem nächsten Ausdruck wieder aufgehoben werden. Sie formiert, aber ohne Formen zu verwirklichen. In gewisser Weise ist die Kraft also blind, taub und stumm, weil sie kein Bild oder Wort fixieren kann. Gleichzeitig ist sie Bedingung für das Bild oder das Wort, weil sie das Sinnliche weitertreibt und ohne Ziel vorwärts drängt. Menke bezieht sich mit dem Begriff Kraft vor allem auf Herder und später dann auf Nietzsche. Interessanterweise verweist er an keiner Stelle auf Freud und den Trieb, was ich ziemlich naheliegend fände. Seine Anthropologie soll wohl bewusst nicht in Richtung Psychoanalyse kippen. Was ich an dieser Unterscheidung von Kraft und Vermögen, wie Menke sie aufzieht, interessant finde, ist, dass das Vermögen die Kraft voraussetzt, ja selbst mal Kraft war. Das Sprachvermögen entwickelt sich ja aus unartikulierten Lauten. Es hat diese also zur Bedingung. Das Sprechen war mal Gegluckse und Gebrabbel. Das Vermögen tendiert allerdings dazu, seine Herkunft zu verdrängen. Denn von der Warte des Könnens aus fällt es ihm leicht zu sagen, was ist denn das für ein Unsinn? Was brabbelst du denn da? Das zeigt sich vielleicht am besten in der Wahrnehmung der Kunst. Dada? Lautgedichte? Das ist doch kindischer Quatsch. Abstrakte Malerei? Farbtupfer auf einer Leinwand? Das kann ich doch auch. Aha, das kann ich doch auch. Der Maßstab des Vermögens ist das Können, und zwar als Gelingen. Und angesichts dieses vermeintlichen Nichtkönnens in der Kunst kann das Subjekt als Könner nur noch auf der Ebene des Könnens reagieren. Die geniale Bewegung, die Menke nun macht, ist aufzudecken, dass sich das Vermögen damit eigentlich gegen sich selbst richtet. Denn das Vermögen wurzelt ja in der Kraft. Wenn es die Kraft verurteilt, verurteilt es sich selbst. Das kann ich doch auch, heißt also, fuck, das bin ja ich. Das bedeutet aber auch, ganz wichtiger Punkt, das bedeutet auch, dass Kraft und Vermögen nicht einfach Gegenspieler sind. Man entscheidet sich nicht einfach für eins der beiden Lager oder wechselt hin und her. Denn das würde nicht nur das Vermögen missverstehen, sondern auch die Kraft. Denn die Zeit der Kraft ist die Vergangenheit. Es gibt sie nicht in reiner Form in der Gegenwart, sondern nur als das andere des Vermögens im Vermögen selbst. Das Vermögen ist selbst gespalten in Vermögen und Kraft. Das wird klar, wenn man sich vor Augen führt, dass selbst die Dada-Bewegung natürlich nicht einfach entfesselte Kraft war. Auch die Künstlerinnen können sich nicht zu irgendeinem Urzustand zurückentwickeln, indem sie nur noch wieder Laute von sich geben. Das Subjekt kann nicht einfach wieder Mensch werden. Aber es kann mit seiner Differenz zum Menschsein spielen. Kunst ist also auch nie pure Kraft, sondern ein Vermögen, das sich seiner Vergangenheit erinnert. Und mit Vergangenheit ist jetzt nicht Kindheit gemeint, sondern das verworrene sinnliche Selbst. Zitat: Was war der Mensch, bevor er Subjekt wurde? Nicht nichts. Er war ein sinnliches Wesen. Genauer, er war ein Wesen mit sinnlichen oder dunklen Kräften. Er war ein Wesen der Einbildungskraft, der Imagination. Nur weil er das war, kann der Mensch zu einem Subjekt werden. Aber zu einem Subjekt zu werden oder Vermögen auszubilden, bedeutet zugleich, das Wirken der sinnlichen Kräfte zu unterbrechen und zu kontrollieren. Zitat Ende. Was Menke nur irgendwo am Rande und auch nur über Bande mit Nietzsche erwähnt, vielleicht weil er damit schon wieder gefährlich nah an die Psychoanalyse rutscht, ist, dass der Eingriff des Vermögens ins Sinnliche natürlich ein Verlust ist. Ein Lustverlust. Eine verlorene Jouissance. Eine Lust jenseits des Lustprinzips. Diesen Verlust zu benennen, finde ich aber wichtig. Gerade um eine Infantilisierung der Kunst und der KünstlerInnen zu vermeiden. So à la, die spielen halt noch ein bisschen, weil sie nicht erwachsen geworden sind. Überhaupt, dass Menke den Kraftbegriff mit dem Spiel assoziiert, gibt der dunklen Kraft der Seele, wie sie bei ihm heißt, irgendwie eine nostalgische Note. Das kommt mir etwas zu friedlich vor, denn in der Kunst geht es eben gerade nicht darum, eine als harmonisch idealisierte verlorene Kindheit wieder heraufzubeschwören. Es geht nicht um Nostalgie, eher schon darum, eine verlorene Lust wiederzufinden, die man allerdings nur noch als Negativität haben kann, als ästhetische Lust. Mit Menkes Worten als Differenz zwischen Mensch und Subjekt. Ich komme darauf zurück. Aber zunächst, was hat all das jetzt mit To the Lighthouse zu tun? Um was geht es überhaupt in diesem Buch? Tja, das ist nicht ganz leicht zu beantworten, da die Leserin in einen seltsamen Gedankenfluss der Protagonistin hineingezogen und mitgetragen wird. Aber das Setting ist folgendes. Die 10-köpfige Familie Ramsay verbringt jeden Sommer in ihrem Ferienhaus an der englischen Küste. Zu Gast sind stets auch Freunde der Familie, die teils bei der Familie im Haus, teils im anliegenden Dorf untergebracht sind. Es ist ein ziemlich bunter Mix aus Leuten. Ein selbstzufriedener, weil opiumabhängiger Dichter, ein verbissener Student mit einem Bedeutungskomplex, ein ordnungsliebender Wissenschaftler, den nicht so sehr aus der Fassung bringt wie ein Loch in einem Frauenstrumpf, und ein junges Paar, das sich gerade verlobt hat. Nicht zuletzt, weil Mrs. Ramsay auf ihre bestimmende Art Druck auf die beiden ausgeübt hat. Wie schon eingangs gesagt, das ist nämlich ihre Lebensüberzeugung, der einzige Weg zum Glück. One must marry, one must have children. Und dann ist da natürlich Lily Briscoe, eine 34-jährige unverheiratete Malerin, die in London bei ihrem Vater lebt und dessen Haushalt führt. Das Innenleben und die Beziehungen zwischen all diesen Charakteren ist einfach genial beschrieben. Aber alle diese Beschreibungen würden auseinanderfallen, würden sie nicht von Mrs. Ramsay zusammengehalten, die damit Dreh- und Angelpunkt sowohl der Gruppe als auch der Geschichte ist. Der erste Teil des Buchs, auf den ich mich hier vor allem beziehe, beschreibt nun also einen einzigen Tag an diesem Ort. Die Figuren verstreuen und zerstreuen sich auf dem Gelände und in ihren Aktivitäten. Und der Höhepunkt dieses Teils ist das Abendessen, zu dem sich dann alle wieder zusammenfinden. Es geht also viel um Zerstreuung und Sammlung. Und die zentrale Sammelstelle des Buchs ist Mrs. Ramsay. Sie sorgt dafür, dass alle diese unterschiedlichen Figuren trotz ihrer Individualität irgendwie zusammenkommen, eine Gruppe bilden. Dafür lebt sie. Dafür bringt sie all ihre Energie auf. Warum? Weil es weitergehen muss. Weil es einen Zusammenhang geben muss. Weil sie diesen Zusammenhang stiften muss. Wie viel Kraft sie das kostet, wie prekär diese Arbeit ist, das wird an der Beschreibung des Abendessens deutlich. Denn anfangs sitzen alle irgendwie einzeln da. Die Gruppe, stellt Mrs. Ramsay mit Entsetzen fest, ist keine Gruppe. There was no beauty anywhere. Nothing seemed to have merged. They all sat separate. And the whole effort of merging and flowing and creating rested on her. Again she felt, as a fact without hostility, the sterility of man. For if she did not do it, nobody would do it. And so, giving herself a little shake, that one gives a watch that has stopped, the old familiar pulse began beating as the watch begins ticking. One, two, three. Wenn sie es nicht macht, macht es keiner. Also gibt sie sich einen Ruck, richtet sich auf und legt sich ins Zeug. Und es folgt eine geniale Beschreibung der Magie, die einen gelungenen Abend von einem drögen Abend unterscheidet. Gerade noch sitzen 15 Menschen an einem langen Tisch, jeder für sich. Alle starren auf die leeren Teller vor sich und sehen eigentlich nur ihre eigenen Eitelkeiten. Keiner fühlt sich gesehen, keiner fühlt sich verbunden. Und auf einmal fügt sich alles zusammen. Die Gespräche laufen, das Essen wird aufgetischt, die Gläser gefüllt und aus den Menschen wird eine Tischgesellschaft. Ohne dass es jemand bemerken würde, ist das alles Mrs. Ramsays Tun. Sie pustet Charme und Energie in die Gruppe wie in ein Feuer, das anfangs nur zaghaft an manchen Stellen züngelt, aber irgendwann als Ganzes entfacht. Wie sie das macht? Tja, das ist das Geheimnis und die große Kunst der Gastgeber. Man kann nicht sagen, wie genau sie es machen, aber sie wissen irgendwie intuitiv, an welchen Stellen sie ins Feuer pusten müssen. Light the candles, ruft Mrs. Ramsay passenderweise und genau im richtigen Moment. Now all the candles were lit up, and the faces on both sides of the table were brought nearer by the candlelight and composed, as they had not been in the twilight, into a party round the table. Aus vielen Einzelnen wird eine Gruppe. Faszinierend. Was mich aber hier fast noch mehr interessiert als das Wie, ist das Warum. Warum muss es laufen? Warum ist das so wichtig? Warum verausgabt sich Mrs. Ramsay auf diese Weise obwohl sie sich einen Ruck geben muss, wie einem alten Uhrwerk, das wieder zu ticken beginnt. One, two, three. Was hier draußen gehalten werden muss, ist die Gefährdung des Zusammenhangs. Das wird an einer anderen Stelle im Buch deutlich, die beschreibt, was passiert, wenn das ständige Gewusel und Gemurmel, das Mrs. Ramsay umgibt, auf einmal aufhört. The gruff murmur had ceased, so that the monotonous fall of the waves on the beach, like a ghostly roll of drums, remorselessly beat the measure of life, made one think of the destruction of the sea, and warned her, whose day had slipped past in one quick doing after another, that it was all ephemeral as a rainbow. This sound, which had been obscured and concealed under the other sounds, suddenly thundered hollow in her ears and made her look up with an impulse of terror. Unter ihrem eigenen Takt scheint es noch einen anderen Takt zu geben, einen mechanischen, unerbittlichen, zerstörerischen Takt, hier repräsentiert durch das Aufschlagen der Wellen am Strand. Ein Takt, der ihr verkündet, dass ein weiterer Tag vergangen ist. Ein Tag ihres Lebens, das auf einmal ephemer erscheint wie ein Regenbogen. Und es wird klar, dass sie unter all dem Gemurmel und Gewusel, unter all dem Leben und Beisammensein, das sie stiftet, mit einer größeren Kraft ringt, mit einem unerbittlichen Antagonisten. Dieser Antagonist ist das Werden und das Vergehen, also das Leben selbst. A sort of transaction went on between them, in which she was on one side and life was on another. And she was always trying to get the better of it, as it was of her. And sometimes they parleyed when she sat alone. But for the most part, oddly enough, she must admit that she felt this thing that she called life terrible, hostile, and quick to pounce on you if you gave it a chance. Einerseits ist Mrs. Ramsay also eine unbeirrbare Befürworterin des Lebens und der Reproduktion. Andererseits ist ihr größter Gegner das Leben selbst. Wie kann man diesen Widerspruch deuten? Und dabei meiner Ausgangsfrage näher kommen, was das gute Leben ist, also für Mrs. Ramsay ist. Mit Christoph Menke könnte man sagen, Mrs. Ramsay ist das personifizierte, gespaltene Vermögen. Das Vermögen, das habe ich ja vorhin ausgeführt, hat eine teleologische Struktur. Es dient also einem Zweck, denn es verwirklicht ein Allgemeines. Das Individuum existiert nur als Teil einer Gattung oder Gruppe. Da es immer auf ein höheres Gut oder auf ein Gutes bezogen ist, ist das gute Leben ein soziales Leben. Denn das gute Leben unterliegt einem Gesetz, einer Norm. Es ist per Definition normativ. Mrs. Ramsays unbeirrbare Überzeugung, dass sie weiß, was das gute Leben ausmacht, one must marry, one must have children, rührt daher, dass sie sich auf eine Norm stützt. Daraus speist sich ihre Überzeugung. Das ist der Quell ihrer Energie, ihres faszinierenden Talents, Zusammenhänge zu stiften. Doch diese Rechnung geht nie ganz auf. Mitten im Vermögen taucht immer wieder etwas Dunkles auf. Eine unerbittliche Kraft, die blind drängt, aber nichts bestehen lässt, da sie alles, was sie hervorbringt, mit dem nächsten Zug wieder auslöscht. Auf jede Welle folgt die nächste. Auf jeden Tag folgt ein neuer Tag, ohne dass sich hier etwas fixieren und dem Strom der Zeit entreißen ließe. Diese Kraft ist das andere im Vermögen, die dunkle Seite des guten Lebens, die hier das Leben selbst ist. Diese Gespaltenheit ist nicht nur Mrs. Ramsays persönliches Dilemma, hier stoßen wir mitten ins Drama des modernen Subjekts. Es ist eben nicht einfach ein selbstreflektierter Könner, der sich durch Übung selber schafft, sondern dem Leben selbst ausgeliefert. And again, she felt alone in the presence of her old antagonist, life. Wie damit umgehen? Mrs. Ramsay geht damit klassisch pragmatisch neurotisch um. Durch Verdrängung. Wenn man unter dem Gemurmel des Lebens die rohe Seite des Lebens hört, dann darf das Gemurmel eben einfach nicht aufhören. Dann muss das Uhrwerk die Wellen eben übertönen. Und somit gibt sie sich einen Ruck und reißt sich zusammen, damit es weitergeht. One, two, three. Aber geht das auch anders? Nicht besser, denn immerhin haben wir es hier mit einem Drama zu tun, das sich nicht auflösen lässt, aber eben anders? Also ohne diesen starken Bezug auf die Norm, one must marry, one must have children. Dass das auch anders geht, dafür steht Lily Briscoe. Lily ist eine gänzlich unheroische Figur. Sie ist zwar Malerin und weitgehend immun gegen Mrs. Ramseys Versuche, sie unter die Haube zu bringen, aber sie verfolgt kein Programm. Sie ist weder feministische Aktivistin noch erfolgreiche Künstlerin. Sie malt weder, um ihre Arbeiten irgendwem zu zeigen, vielleicht einem Vertrauten, aber auch das ist eine große Überwindung für sie, noch weil sie darauf hofft, dass diese sie in irgendeiner Form überdauern würden. Ihre Leinwände, da ist sie sich sicher, landen sowieso irgendwo in irgendeiner Abstellkammer oder zusammengerollt auf dem Dachboden. Dabei nimmt sie die Malerei ernst, ernster als alles andere. Und auch Lily geht es dabei um den Zusammenhang. Auf der Leinwand kann sie eine Relation zwischen den Dingen herstellen, die ihr sonst manchmal abhanden kommt. Jenseits der Leinwand hat sie immer wieder das Gefühl, dass die Dinge in ihrer Erscheinung zerfallen, dass sich alle Stabilität verflüchtigt oder dass sie selbst außen vor ist. Sitting alone, she felt cut off from other people, and able only to go on watching, asking, wondering. The house, the place, the morning, all seemed strangers to her. She had no attachment here, she had no relations with it. Anything might happen. And whatever did happen was a question. As if the link that usually bound things together had been cut. And they floated up here, down there, off anyhow. How aimless it was, how chaotic, how unreal it was, she thought. In solchen Momenten bewundert sie Mrs. Ramsey. Denn vielleicht als Einzige sieht sie, dass es dieser gelingt, der Link zu sein, der alles miteinander verbindet. Gleichzeitig sieht sie die Verzweiflung und die Mühen, die Mrs. Ramseys Arbeit am sozialen Zusammenhang begleiten. Und doch erkennt sie an, dass Mrs. Ramsey Momente schafft, die als Erinnerung bleiben. Dass es ihr gelingt, dem unerbittlichen Vergehen der Zeit etwas zu entreißen. Lily sieht das, weiß aber doch, dass sie mit der Indifferenz des Lebens anders umgeht. Wie Mrs. Ramsey ist sie verstört, wenn die Dinge auseinanderfallen. Aber anders als Mrs. Ramsey kann sie diesem Zustand auch irgendwas abgewinnen. The extraordinary unreality was frightening, but it was also exciting. Mit ihrer mit Aufregung gemischten Angst wendet sie sich der Leinwand zu. In einer besonders eindrücklichen Szene fühlt sie sich von der weißen Leinwand regelrecht angestarrt. Unter diesem unnachgiebigen Blick leert sich alles in ihr. Aber das Gefühl ist nicht nur unangenehm, es ist auch irgendwie peaceful, friedlich. Vielleicht eine Art Epoche, die sich in einen Akt übersetzt, in dem sie sich gleichzeitig zurückhält und vorwärts prescht. With a curious physical sensation, as if she were urged forward and at the same time must hold herself back, she made her first quick decisive stroke. Und mit diesem ersten Strich entsteht auch hier ein Takt. A second time she did it, a third time. Doch der Zusammenhang, der hier entsteht, ist kein sozialer, sondern ein räumlicher. And so pausing and so flickering, she attained a dancing rhythmical movement, as if the pauses were one part of the rhythm and the strokes another, and all were related. Wo Mrs. Ramsey den grausamen Takt des Lebens unter ihrem eigenen Takt zu verbergen versucht, one, two, three, lehnt Lily sich eher noch hinein und gewinnt darin einen gewissen Handlungsspielraum. Da sie es schafft, den Takt in einen Rhythmus zu verwandeln, in einen Tanz. Lily verdrängt also nicht, sie sublimiert. Kleine Erinnerung, bei Freud ist die Sublimierung ja eine Umlenkung des Triebs, die ohne Verdrängung auskommt. Man kann also sagen, das gleiche Drama, das Drama des modernen Subjekts, nimmt bei den beiden Figuren unterschiedliche Formen an. Damit ist Lilly natürlich keine Personifizierung der Kraft. Wie vorhin ja schon erwähnt, wäre es ziemlich naiv, den Künstlern einfach zu unterstellen, dass sie die entfesselte Kraft auf die Leinwand schmieren. Nein, Lilly geht es ja genau wie Mrs. Ramsay um den Zusammenhang und darum, eine Form hervorzubringen. Beide sind vermögende Subjekte im Sinne Menkes. Allerdings hat Lilly einen anderen Zugang zu dem Anteil der Kraft, der das Vermögen spaltet. Wenn Mrs. Ramsay die Kraft verdrängt, wird sie bei Lilly sublimiert. Gleiches Drama also, aber ein anderer Coping-Mechanism. Dass Künstler die Kraft anzapfen, statt sie zu verdrängen, das sieht auch Menke. Von Nietzsche übernimmt er die Formel, dass man sogar von den Künstlern lernen könnte. Und was? Ihr Können. Das Können der Künstler ist ihr Nicht-Können. Also nicht, die Künstler können nichts, sondern die Künstler können eine Sache besonders gut, nämlich das Nicht-Können. Damit haben sie einen Zugang zur dunklen Kraft der Seele, der ohne Verdrängung auskommt. Und das macht etwas mit der alten Frage nach dem guten Leben. Die Künstler, so Menke, und damit meint er nicht einfach den Beruf, sondern eine Lebensweise, die Künstler orientieren sich an einem anderen Guten. Es geht jetzt nicht mehr darum, Gutes zu tun, also eine Norm oder ein moralisches Gesetz zu verwirklichen. Das gute Leben setzt sich nicht aus guten Handlungen zusammen, schreibt er. Gut ist das Leben, sofern es lebendig ist. Ich stimme zu, aber auch nicht ganz. Denn irgendwas behagt mir hier nicht. Denn Menke hält mit seiner Verschiebung vom Guten auf ein anderes Gutes ja immer noch an der Idee des Guten fest. Auch wenn das andere Gute nicht auf einen Zweck, eine Norm oder ein Gesetz ausgerichtet ist, sondern das Leben als lebendiges Spiel betont, klingt mir das alles dennoch ganz schön, wie soll ich sagen, harmonisiert, befriedet, ausgeglichen und damit zu aufgeräumt für eine Affirmation des Lebens. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Menke hier irgendwas ausspart. Ich gehe also nochmal zu meiner Ausgangshypothese zurück. Wenn ich eingangs die Vermutung äußerte, dass sich für das moderne Subjekt innerhalb der Frage nach dem guten Leben der Fokus verschoben hat, dann meinte ich nicht, dass der Fokus sich innerhalb des Guten verschoben hat oder verschiebt, sondern vom Guten auf das Leben selbst. Bei aller Lebensbejahung ringt das moderne Subjekt mit dem Leben als antagonistischer Kraft, wie man ja sehr schön am Beispiel von Mrs. Ramsay sehen konnte. Und was heißt das? Was ist das Leben als Antagonist? Tja, I hate to break the news, aber die dunkle Rückseite des Lebens, die vom Leben nicht zu trennen ist, ist natürlich der Tod. Das unerbittliche Leben ist die Vernichtung des Subjekts. Das ist es doch, was Mrs. Ramsay mit Entsetzen erfüllt. Dass der Fluss des Lebens, dieses Werden und Vergehen, ihr alles entreißen und sie selbst letztlich auslöschen wird. Denn was wird? Das ist die brutale Logik des Lebens. Das, was wird, vergeht. Angesichts dessen macht dann auch die Unterscheidung gut-schlecht oder gut-böse gar keinen Sinn mehr. Denn das rohe Leben ist undifferenziert. Undifferenziert auch im Sinne von indifferent, also gnadenlos gleichgültig. Es reproduziert sich einfach selbst. Damit, so behaupte ich, ringt das moderne Subjekt. Das ist der Horizont, vor dem die Frage nach dem guten Leben stattfindet. Kurz gesagt, Menkes so oft betonte dunkle Kraft der Seele ist mir nicht dunkel genug. Er benennt das Leben, aber verdrängt dabei den Tod. Und ich glaube, hier liegt auch der Schlüssel zu meiner Frage, warum Menke Freud und den Trieb mit keinem Wort erwähnt. Denn der Trieb bei Freud ist im Gegensatz zu Menkes Kraft dualistisch. Er ist selbst nämlich nochmal gespalten in Lebens- und Todestrieb. Der Lebenstrieb formt und bildet größere Einheiten. So wie Mrs. Ramsay aus Einzelpersonen Tischgesellschaften stiftet. Der Todestrieb allerdings ist blind, mechanisch und destruktiv. So wie die Wellen, die an der Küste aufschlagen. Zusammen bilden die beiden eine Triebdynamik. Sie sind voneinander nicht zu trennen. Das ist die Ambivalenz, die Virginia Woolf hier so genial auf den Punkt bringt. Es gibt den Lebenstrieb nicht ohne Todestrieb, denn es gibt kein Leben ohne Tod. Dahin will Menke aber nicht gehen. Seine dunkle Kraft spaltet zwar das Vermögen, aber sie ist in sich nicht nochmal gespalten. Das hat einen Grund, denn Mencke will das Leben explizit nicht biologisch auffassen, auch nicht mechanisch, sondern eben ästhetisch. Das ist ja das Projekt seiner Anthropologie. Zitat: Die dunkle Kraft der Seele ist Gesetz und zwecklos, eine Kategorie der Ästhetik. Als ästhetische führt die genealogische Anthropologie mitten hinter das Subjekt zurück, aber nicht über den Menschen hinaus, in die Welt der mechanischen Körper oder lebendigen Organismen, sondern zu ihm hin. Die dunkle Kraft ist eine vor-, ja gegensubjektive Kraft, die den Menschen ausmacht. Mencke will also die Rückführung des Menschen hin bis zur Biologie explizit vermeiden. Das tut er, um die Ästhetik zu verteidigen. Denn auch die Ästhetik ist in seiner Auffassung eine Theorie des Lebens, aber eben eine, die das Leben nicht teleologisch oder funktional versteht. Okay, fair enough. Ich sehe schon, welche Vorteile diese Sicht hat. Sie setzt den Totschlagargumenten von Norm und Zweck etwas entgegen. Als ästhetisches Subjekt muss sich Lily Briscoe zum Beispiel weder dafür rechtfertigen, dass sie nicht heiratet und Kinder bekommt, also sich weigert, die Gattung zu reproduzieren, noch dafür, dass sie malt, ohne dass ihr Malen auf ein Endprodukt abzielt. Das ästhetische Leben ist für Mencke die Bedingung für Freiheit. Es geht nicht um Produktion oder Reproduktion, sondern um das Spiel des Lebens selbst. Und trotzdem will ich darauf beharren, dass ihm damit etwas durch die Lappen geht. Denn damit bleibt es bei einem Verweis auf das Spiel und die regressive Natur der Kraft. Und letztlich sind die Künstler dann doch wieder die, die im ästhetischen Spiel einfach einen kindlichen Urzustand heraufbeschwören, den das vermögende Subjekt verdrängt. Das ist meiner Meinung nach Anthropologie als Ursprungsdenken. Und bei aller Betonung des Sinnlichen eine seltsame Ausklammerung des realen Körpers. Der kommt bei Mencke nämlich gar nicht vor. Wahrscheinlich, weil er den Begriff des Menschen nicht der Biologie überlassen will. Mein Einwand wäre, der reale Körper ist aber nicht der biologische Körper. Man kann vom Körper als Schmerz- oder Lustkörper sprechen, ohne diese Erfahrung auf biochemische Prozesse zu reduzieren, aber auch ohne sie auszusparen. Das ist der Vorteil des Triebs, wie Freud ihn versteht. Der Trieb ist nämlich weder rein somatisch noch rein psychisch, sondern die Schnittstelle zwischen Körper und Psyche. Und dann ist er eben auch nochmal selbst gespalten in Lebens- und Todestrieb, also in einen konstruktiven und einen destruktiven Drang. Damit ist das Leben doppelt benannt, sowohl als Sinneinheit als auch als Antagonist. Bei Mencke gibt es eine Ahnung davon, also von der körperlichen Dimension, die nicht reine Biologie ist, und zwar in der ästhetischen Lust. Da blitzt der Körper als Lustkörper kurz auf. Und die stellt er ja immerhin, wenn auch nachträglich im Vorwort, an den Anfang des gesamten Projekts. Und hier bin ich ganz bei ihm. Nur, dass er sie dann eben sofort wieder ins Lustprinzip zurückholt. Dabei liegt doch das Potenzial der ästhetischen Lust darin, das gute Leben doppelt aufzufassen. Als gutes Leben, aber eben auch als gutes Leben. What is the meaning of life? Fragt sich Lily Briscoe im letzten Teil des Buchs. Beinahe gelangweilt wirkt sie davon, dass diese Frage regelmäßig auftaucht. Aber auch voller Akzeptanz. Die Frage muss anscheinend auftauchen. Schon okay. Es ist halt nicht leicht, ein modernes Subjekt zu sein. Das heißt allerdings nicht, dass sie beantworten könnte. The great revelation had never come. The great revelation perhaps never did come. Instead, there were little daily miracles, illuminations, matches struck unexpectedly in the dark. Das gute Leben in seiner Doppelbedeutung ist ein Leben voller Anfänge. Das gilt für Mrs. Ramsay genauso wie für Lily Briscoe. Dass man sich mit dem Anfang allerdings auch das Ende einhandelt, tja, damit muss man wohl leben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.